Jetzt die nächste Dreiviertelstunde euch so ein bisschen was erzählen über die Grundlagen guter Grafiken, wie man Diagramme, wie man schematische Darstellungen so gestaltet, dass man auch ein bisschen was davon mitnehmen kann. Ja, der Plan ist, ich erzähle erst so ein bisschen was über die grundlegenden Ideen. Wir betrachten dann so ein bisschen die Gestaltgesetze als Grundlage und machen das dann so ein bisschen an praktischen Beispielen. Das heißt, wir gucken uns einfach mal ein Diagramm so als grafisches, schematisches Gebilde an und betrachten dann nochmal so ein paar Achsendiagramme. Ein Achsendiagramm ist irgendwie alles immer, wo ich so eine X- und Y-Achse habe und dazwischen irgendwie was geplottet habe. Und da versuchen wir dann mal so ein bisschen die Ideen anzuwenden. Gucken wir uns als Einstieg mal so eine typische Folie aus einer Management-Präsentation an. Es ist irgendwie bunt, es nimmt einen irgendwie emotional mit, es hat viel Gutes so, weil man guckt da drauf und fragt sich so, ja, was machen die da? Das transportiert auch irgendwie Emotionen, es transportiert halt irgendwie keinen Inhalt. Das ist so ein bisschen ungünstig. Ja, diese Folie hat echt viel, wo man lange drüber nachdenken kann, sie sagt aber eigentlich nichts. Ja, also was man da jetzt so draus sieht, ist, es gibt irgendwie so drei Dinge und die scheinen irgendwie in Konflikt miteinander zu stehen. Also irgendwie Uhren, Maschinenbau und Geld. Das ist gar nicht, was ich sagen wollte. Das hat irgendwie nicht geklappt. Eigentlich wollte ich sagen, es geht um Zeit, Qualität und Kosten. Und jetzt sind wir bei so einer fundamentalen Grundlage des Grafikdesigns. Wenn du ein Bild malst und dann darunter schreiben musst, was das ist, dann hast du versagt. Entweder du hast ein Icon oder du hast einen Text. Nie beides. Weil dann lenkt das Icon von der eigentlichen Botschaft ab, weil ich will hier Zeit repräsentieren. Was macht denn dann da eigentlich die Armbanduhr? Ist das jetzt eine Rolex oder nicht? Ist völlig egal für die Botschaft. Ich will Zeit und Qualität. Und wieso ist Kosten jetzt so ein Comic-Geldsack? Dagobert Duck irgendwie beteiligt? Nein, ich will Kosten symbolisieren. Das heißt, entweder ich habe ein prägnantes Bild dafür oder ich schreibe es einfach hin. Aber es ist eine absolute Unart, dass man durch die Clipart-Sammlung geht und sich sagt, naja, ich suche mir mal so ein Bildchen raus. Ja, das heißt, es geht jetzt hier um die Spannweite zwischen Zeit, Qualität und Kosten. Versuchen wir das nochmal anders. Machen wir das mal so. Also wir haben irgendwie Zeit, Qualität und Kosten. Die stehen irgendwie so in einem Dreieck, die beeinflussen sich gegenseitig. Das ist ja irgendwie das gleiche Problem, ja, weil auf dieser Folie beeinflussen sich jetzt Münzen, Taschenuhren und Zahnräder. Also muss ich doch wieder dran schreiben, was es sein soll. Also es ist auch wieder kaputt. Was ich also eigentlich mitteilen will, ist dieses Dreieck. Ich habe Zeit, Qualität und Kosten. Wenn wir das jetzt so auf eine Folie schreiben, dann sehen wir auch, warum ich am Anfang versucht war, doch irgendwie was mit Cliparts zu machen, weil das ist auch ganz schön banal jetzt für eine Folie irgendwie. Da steckt auch einfach kein Inhalt drin. Die Lösung wäre jetzt vielleicht, steckt doch Inhalt rein. Das heißt, bevor ihr irgendwo anfängt, ein Clipart zu suchen, weil die Folie leer ist, überlegt euch nochmal, was will ich eigentlich sagen an der Stelle? Habe ich nicht ein Bild, das tatsächlich was transportiert? Ja, weil in dieser Darstellung sehen wir jetzt wieder Zeit, Qualität, Kosten. Wir haben dieses Dreieck. Ja, und was ist jetzt das Problem in dieser Spanne zwischen Zeit, Qualität und Kosten? Wenn ich versuche, es möglichst schnell in hoher Qualität zu machen, dann wird es teuer. Wenn ich versuche, es schnell in gut zu machen, in billig zu machen, dann wird es schlecht. Und wenn ich versuche, es in billig zu machen, aber in guter Qualität, dann dauert es lange. Und wenn es schnell fertig werden soll, gut werden soll und hohe Qualität haben soll, dann ist es unmöglich. So, jetzt habe ich die gleiche Botschaft transportiert, aber hier sage ich tatsächlich was. Und das ganz ohne Geldsäckchen. Das heißt also, erste Botschaft, versucht euch zu überlegen, was will meine Abbildung eigentlich transportieren? Was will ich eigentlich sagen? Und dann malt das. Und nicht irgendwas Buntes. Das hilft überhaupt nicht. Zweite Idee, versucht die Aufmerksamkeit desjenigen, der die Grafik anguckt, bewusst zu lenken. Wenn sich Dinge irgendwie abheben von dem, was da sonst so ist, dann gucken wir da hin. Das kann irgendwas sein. Ne? Also dieser Kreis ist jetzt der Besondere, weil der ist irgendwie hohl an der Mitte. Jetzt ist der Besondere der Rote. Jetzt der Dreieckige. Jetzt ist der irgendwie spannend, weil der tanzt aus der Reihe. Manchmal sind es auch so subtile Dinge, so ein Schatten da dran. Ja, das heißt, man kann mit sehr einfachen Dingen irgendwie dafür sorgen, dass ein Element besonders ist, dass man da als erstes hinguckt. Wenn man das bewusst einsetzt und damit das markiert, was man auch hervorheben will, funktioniert es gut. Wenn man das alles auf einmal einsetzt, dann sieht das so aus. Ja, weil also hier haben wir den Schatten, hier haben wir einen 3D-Effekt an der Stelle, wir haben verschiedene Farben, hier haben wir sogar noch so ein Muster und da haben wir noch einen gestrichelten Pfeil. Das ist irgendwie zu viel, weil wo soll ich denn jetzt hingucken? Was ist denn jetzt wichtig in dieser Folie? Ist jetzt irgendwie alles wichtig? Zusätzlich haben wir noch das Problem, hier diese gestrichelten Kanten, dass da haben wir einen enorm hohen Kontrast in dem Ding selber, genauso der gestrichelte Pfeil. Das heißt, da sind irgendwie ganz viele kleine Elemente, die wir alle irgendwie verarbeiten müssen, bis wir überhaupt sehen, ach so, das ist ja auch bloß ein Pfeil. Das heißt also, irgendwas stricheln, irgendwas schraffieren, um es hervorzuheben, ist eine ganz schlechte Idee eigentlich. Das sieht man ab und zu in technischen Zeichnungen, wenn die Leute mit einem Füllfederhalter die Grafik malen mussten. Ja, da kann man natürlich dann auch nicht die Farbe wechseln, da kann man natürlich auch nichts füllen. Die haben das dann so schraffiert, weil ging halt nicht besser. Das jetzt zu emulieren, wenn wir eigentlich besser können, das muss eigentlich gar nicht. Also nehmen wir das da mal raus. Nehmen wir mal die verschiedenen Farben da raus, weil wir haben ja verschiedene Formen. Nehmen wir mal die Schraffur da raus. Es gibt ja immer noch irgendwie drei verschiedene Elemente. Wir haben das Dreieck, wir haben das Quadrat, wir haben den Kreis. Das heißt, da muss ich nicht mit Farben arbeiten an der Stelle. Da reichen die Formen eigentlich völlig aus. Wenn wir jetzt nochmal genau hingucken in dieses Bild, das ist irgendwie immer noch sehr unruhig. Ja, weil die drei Pfeile verschieden sind. Warum eigentlich? Was will ich damit eigentlich sagen? Ja, selbst wenn ich verschiedene Elemente in dieser Folie habe, dann sind die Elemente ja schon verschieden. Warum müssen die Pfeile, die dahingehen, auch noch verschieden sein? Wenn das eine Bedeutung dahinter gibt, dann ist das super. Wenn das einfach nur ist, weil man da so in dem PowerPoint ein bisschen geklickt hat und dann aus Versehen den falschen Pfeil erwischt hat, dann kann das sehr ablenken, weil hier stellt sich schon die Frage, will ich was damit sagen, dass ich hier diesen Pfeil habe? Oder reicht es eigentlich auch, dass das der Pfeil ist, der in den Kreis geht? Machen wir das mal so, jetzt haben wir die Pfeile überall gleich. Was jetzt immer noch übrig ist, ist dieser Schatten hinter dem ganzen Ding. Bringt der eigentlich irgendwas an der Stelle? Ja, nee. So haben wir eine klare Form. Auf das Bild kann ich sofort drauf gucken und ich sehe, aha, ja, wir haben diese drei zentralen Elemente und die stehen miteinander in Beziehung. Und die wird jetzt auch durch einen eindeutigen Pfeil klar dargestellt. Das heißt also, alle diese Dinge zum Lenken von Aufmerksamkeit, zum Unterscheiden von Elementen, sehr bewusst einsetzen, sehr reduziert einsetzen. Ihr wollt ja in aller Regel zu diesem Bild auch noch was erklären. Wahlweise in einer Präsentation oder in einem Text. Nicht zu viel. Sehr reduzieren. Dann hilft's. Nun, nach diesen beiden zentralen Ideen gucken wir uns nochmal ein paar Gesetze aus der Gestaltpsychologie an. Die Idee ist so ein bisschen, die menschliche Wahrnehmung als Fähigkeit zu verstehen, Strukturen und Ordnungen irgendwo drin zu erkennen. Inwieweit das wissenschaftlich fundiert ist, weiß ich nicht. Komme ja aus einem völlig falschen Feld. Auf jeden Fall ist der Begriff irgendwie auch gar nicht so klar definiert. Es sind aber so ein paar gute Gesetze, die irgendwie so das zusammenfassen, was man so unter guter Gestaltung irgendwie versteht. Das heißt, es gibt da so sechs zentrale Faktoren. Dann haben irgendwie so in den 90ern kamen dann nochmal ein paar dazu. Wir gehen die einfach mal durch. Gesetz der Nähe. Die Grundidee ist, Dinge, die irgendwie beieinander stehen, die gehören irgendwie zusammen. Man weiß also, in diesem Fall haben wir jetzt hier vier Spalten. Wenn ich das umsortiere, dann habe ich jetzt irgendwie so sechs Dinge. Jeweils so ein Punkt. Und so, sei es Beschriftung oder so daneben. Das heißt, da kann man sehr bewusst mit arbeiten, indem man einfach nur die Dinge gegeneinander verschiebt, um damit dann schon auszudrücken, was gehört hier eigentlich zusammen und was nicht. Mut zur Lücke ist in dem Zusammenhang auch immer so ein Statement. Einfach mal irgendwo Weißraum nutzen, um damit die Dinge zu ordnen. Also jetzt haben wir hier diese sechs Blöcke dadurch gebildet. Wir hatten eben schon so diesen Anklang von Fokus bewusst lenken. Gesetz der Ähnlichkeit geht in die ähnliche Richtung. Dinge, die gleich aussehen, werden irgendwie als zusammenhängendes Gebilde vernommen. Ja, das heißt, wenn wir hier drauf gucken, dann sehen wir sechs Punkte. Das ist irgendwie sofort klar, die sind irgendwie, die haben was miteinander zu tun, so die bilden fast auch schon eine Linie. Und das so mache, ja, dann sind jetzt mal diese beiden, die gehören irgendwie zusammen. Aber ja, wenn man da so drauf guckt, sind immer noch 6 Punkte, aber die scheinen so einen Anfang zu markieren. Jetzt sind es mit mal jeweils 3. Wenn ich das so mache, ja, dann habe ich immer noch so diese Reihe hier so und dann hier eine weitere Reihe los. Ja, nur indem ich so ein bisschen die Farbe geändert habe. Wenn ich jetzt nochmal wieder ein bisschen deutlicher was ändere, ja, dann hebt sich jetzt der Blaue wieder deutlich mehr von den anderen ab, weil der hat ja jetzt auch noch eine andere Form. Die scheinen aber, also die, die jetzt da blau sind und beide irgendwie so quadratisch sind, die gehören deutlich zusammen. Das heißt, was ist die Botschaft daraus? Überlegt euch, welche Dinge sind irgendwie das Gleiche in so einem Bild, welche sind von der gleichen Sorte und gebt denen wahlweise eine gleiche Farbe oder eine gleiche Form. In einem Diagramm, wo man irgendwie 5, 6 Dinge hat, die miteinander in Beziehung stehen, wenn das alles Kreise sind, ja, dann sind es entweder alles das Gleiche oder alles verschiedene Dinge. Am meisten ist ganz gut, wenn man da so auf verschiedenen Ebenen die Dinge einfach so ein bisschen gruppiert. Gesetz der Prägnanz. Ja, wir sind geneigt, Dinge wahrzunehmen, wo wir irgendwas drin erkennen können. Es gibt so die schönen Beispiele, der Mensch ist in der Lage, in allem ein Gesicht zu sehen. In einem Toastbrot oder in einer Baumrinde, wir sehen da ein Gesicht. In diesem Strichhaufen da, ja, da sehen wir eigentlich gar nichts. Das heißt also, das bleibt auch nicht in Erinnerung. Das ist irgendwie überhaupt nichts. Wenn wir dem so ein bisschen regelmäßigere Struktur geben, ja, das ist so ein zusammenhängendes Dings irgendwie, vielleicht ein Käfer oder so. Jetzt ist es irgendwie so ein Dings mit einem Kreis. Wenn wir das dann ausmalen, ja, das ist jetzt irgendwie ein Strichmännchen. Ja, da kann ich eine klare Struktur drin erkennen. Da kann ich klar sehen, was das ist an der Stelle. Das heißt also auch da einprägsame und einfache Strukturen, nicht zu komplizierte Dinge, möglichst viel abstrahieren. Vielleicht ist das hier ja sogar eigentlich das richtigere Bild, weil das irgendwie darstellt, dass der Mensch da irgendwie schief und überhaupt und so. Aber das ist das, was wir sofort verstehen. Gesetz der guten Fortsetzung. Gucken wir uns diese Linien mal an. Wie verlaufen jetzt diese Pfeile? Geht der jetzt ein Pfeil von A nach C oder geht er von A nach D? Ja, wenn wir uns das Ding angucken, dann ist für uns alle völlig klar, wir haben diese Situation. Ne? Wir haben einen Pfeil von A nach C und einen von B nach D. Wir würden nie drauf kommen, wenn wir uns dieses Ding angucken, dass eigentlich das gemeint ist. Wir gehen immer davon aus, dass sich das gerade fortsetzt. Deswegen ist das nicht so das Problem, wenn sich irgendwo Dinge überschneiden, solange wir einfach eine gerade Linie haben, die sich kreuzt, das kriegen wir hin. Wenn wir hingegen tatsächlich sowas wollen, dann müssen wir sowas malen. Auf keinen Fall so ein Kreuz. Das ist nicht das, was wir da drin sehen. Das Gesetz der Geschlossenheit sagt, wir nehmen bevorzugt Strukturen wahr, die eher geschlossen wirken. Das heißt, wenn wir uns das hier so angucken, naja, hier ist ein Kreis und hier ist so Zeug. Es wirkt fast irgendwie so ein bisschen so, als wäre das da oben und da unten irgendwie abgeschnitten oder abgedeckt von irgendwas. Ja, hier scheint irgendwie so ein Stück Pappe oder so drüber zu liegen. Drehen wir das Ganze mal um. Na, so. Oh, jetzt ist das vielmehr eine Form. Ja, das von da eben noch irgendwie so, das ist so ein irgendwie offenes, versprengtes Gebilde. Dies hier ist ein Symbol, das irgendwie den Kreis umschließt. Das hat immer noch einen interessanten Effekt. Das ist jetzt eher so ein bisschen kleiner an der Stelle, der Effekt. Ja, das Gebilde sieht irgendwie so aus, als würde hier in der Mitte so was Weißes drüber liegen. Das heißt, die wirken immer noch nicht richtig abgeschlossen hier, diese Halbkreise. Die wirken so, als müssten die zusammen, als hätte die auseinandergerissen. Ja, das so irgendwie, dann wirkt das so, als wäre da eine Schnittkante. Wenn wir die nur so ein kleines bisschen abrunden, wirkt das ganze Ding gleich viel anders. Ja, so sieht es irgendwie aus, als wären die so auseinandergerupft oder als wäre in der Mitte was drüber gelegt. Und so wirken die irgendwie schlüssig an der Stelle. Ja, das heißt, geschlossene Strukturen führen immer dazu, dass wir das so als ein zusammenhängendes Ding wahrnehmen. Das andere klassische Beispiel, was man kennt, was denn damit mit dem Zusammenhang steht, ist, wenn wir uns diese drei Kreise angucken, wo jeweils aus dem Kreis so eine Ecke rausgeschnitten ist. Ja, was wir da eigentlich sehen, ist ein Dreieck. Ja, wir sehen dieses Dreieck. Das heißt, wir nehmen immer die geschlossene Struktur hier tatsächlich wahr an der Stelle, auch wenn dieses Dreieck eigentlich gar nicht auf der Folie ist. Nächstes Ding ist gemeinsame Region. Wenn wir uns das so angucken, boah, das könnte so eine Seite in der Zeitschrift sein, irgendwie so, hier gibt es so ein paar Abbildungen und irgendwie vielleicht sind das so zwei Spalten und hier scheint so ein bisschen mehr Abstand zu sein. Wenn ich da so Kästchen drunter lege, ja, ich habe das eben schon mal gemacht, um Dinge hervorzuheben, dann sehen wir diese abgegrenzten Gebiete, dann nehmen wir das sofort als zusammenhängend wahr. Das heißt also, manchmal kann man einfach Elemente einrahmen und dadurch so einen Effekt von Gruppierung erzielen. Ja, das sind so die zwei zentralen Ideen oder die drei zentralen Ideen der Gruppierung. Prägnante, zusammenhängende Strukturen gruppieren irgendwie Dinge. Abstand gruppiert Dinge oder Hintergründe oder Rahmen um Dinge rum. Damit kann man seinen Bildern so ein bisschen hierarchische Strukturen geben. Und schließlich haben wir die verbundenen Elemente. Das heißt also, wenn wir Dinge miteinander verbinden, werden sie mit mal irgendwie zu einer Struktur. Wenn ich mir das angucke, ja, da sind halt jetzt 8 Kreise. So habe ich sofort diese 3 verschiedenen Gebilde. Auch ohne die verschiedenen Einfärbungen sehe ich diese beiden Hanteln und was auch immer das da in der Mitte ist. Ja, das sind die 7 Gestaltgesetze, die ich einmal so gezeigt haben wollte. Versuchen wir das jetzt mal so ein bisschen praktisch anzuwenden auf typische Abbildungen. Das sind so Bildchen, wie ich sie typischerweise gerne mal male. Ja, das ist also irgendwie jetzt ein Automat aus der theoretischen Informatik. Wer kennt solche Automaten? Ja, der ein oder andere leidgeplagt musste sie malen. Wenn wir uns dieses Ding angucken, also irgendwie völliges Chaos. Ja, also bis ich jetzt hier raus habe, was da eigentlich los ist, das ist irgendwie ganz furchtbar. Das heißt also, sobald ich irgendwie so Bilder habe, wo ich Knoten und Kanten dazwischen habe, die Grundfrage ist immer erstmal, geht das nicht eigentlich auch planar? Ja, weil wir haben zwar die Möglichkeit hier, haben wir eben gesehen, ja, wir haben hier dieses Kreuz, wir können diese Pfeile verfolgen, aber das ist total unübersichtlich. Das ist das gleiche Ding. Das ist drastisch besser. Hier können wir irgendwie Strukturen wahrnehmen, hier können wir irgendwie schon mal so das gruppieren und hier sehen wir auch, okay, es geht halt im Wesentlichen hier so rum und dann bleiben wir hier in diesen Schleifchen liegen. Hier ist das eigentlich auch so, es geht hier rum. Aber bis wir das daraus haben, das ist hier deutlich besser. Kleines Detail am Rande. Dieses Bild ist noch so ein bisschen, ja, irgendwie passiert relativ viel. So ein Problem ist, dass man diese Pfeile nicht so richtig sehen kann, weil diese Pfeilspitzen, die gehen hier genau in die Kreise rein. Das heißt, eine Lösung wäre jetzt, die Pfeile irgendwie hervorzuheben, damit die so ein bisschen mehr sich abheben, damit man da so ein bisschen klarer sieht, was ist da los. Die sind aber ja eigentlich nicht wichtig, die sind ja nicht das zentrale Bild, sondern was ich eigentlich haben will, ist das eigentlich genauso. Ich will ja nur so ein bisschen andeuten, in welche Richtung das geht. Was da enorm hilft, dass wir hier so einen kleinen Abstand hinzufügen. Dadurch kann ich die Pfeilspitzen deutlich besser unterscheiden von dem Strich an der Stelle. So, was man jetzt auf so einer Folie gerne irgendwie mal so braucht, ist entweder ich pointe hier irgendwie so rum, aber den kann man eigentlich auch schwer sehen. So kurze Abschweifung zu diesen Laserpointern. Ist eigentlich alles total furchtbar. Ja, weil ich stehe hier, ich mache hier eine kleine Bewegung und dann müsst ihr jetzt irgendwie da diesem Punkt folgen. Und es gibt irgendwie eigentlich auch gar keine Verbindung zwischen dem, was ich hier mache und da. Wenn ich das einfach stattdessen hier mitmache, ist es viel einfacher, meinem Arm zu folgen und zu sehen, wo ich hinzeige. Und die ganze Sache ist eigentlich viel besser. Trotzdem sind wir irgendwie verwöhnt und benutzen immer diese Dinger. Die Alternative dazu ist natürlich, dass ich auf der Folie irgendwie was hervorhebe. Ich kann einfach mal so ein bisschen was rot machen, um zu sagen, hier, das ist jetzt das aktive Element und dann geht das von da aus weiter. Was wir hier sehen, ist, diese Hervorhebung, die langt nicht so richtig, weil wenn ich nur so mal kurz auf diese Folie schiele, ja, dann sind das irgendwie immer noch vier gleiche Dinge. Das heißt also, wenn ich tatsächlich was hervorhebe, dann auch ruhig kräftig. Den können wir jetzt sehen. Ja, da kann ich, da sehe ich, okay, jetzt ist er da. Egal, was da los ist, da sind wir. Jetzt kann ich sagen, okay, ja, jetzt gehen wir hier in den nächsten Zustand. Jetzt gehen wir hier in den nächsten Zustand. Ja, das sollte man vermeiden. Wenn man solche Übergänge hat, solche Animationen, wo man der Reihe nach durchblättert, dann sorgt auch dafür, dass tatsächlich dann Dinge hervorgehoben werden, beziehungsweise sich der Fokus so verschiebt, dass man dem folgen kann. Weil wir sind in der Lage wahrzunehmen, welche Strukturen sich ändern. Das ist irgendwie so für den Menschen enorm wichtig, dass man so ein bisschen, wenn man irgendwo hinguckt, abstrahieren kann, was hat sich da jetzt gerade verändert gegenüber eben? Ja, und was sich jetzt hier verändert hat, was wir da sehen, ist, das ganze Ding ist nach links verschoben. Was wir überhaupt nicht sehen, ist, ja, eigentlich hat sich die Markierung von da nach da verschoben. Das heißt also, so kann ich diesem Sprung super folgen. Da kann ich sehen, okay, die Hervorhebung hat sich verändert. Gut. Machen wir mal das nächste Diagramm. Wir betrachten mal ein UML-Klassendiagramm. Wer kennt UML-Diagramme? Ja? UML-Diagramme, insbesondere Klassendiagramme, sind eine Möglichkeit, wie man Diagramme malen kann, die im Quelltext im Wesentlichen darstellen. Das heißt, die zeigen, wie Software funktioniert. Das ist eigentlich eine sehr schöne Idee, weil das ist so standardisiert und man kann jetzt so standardisiert beschreiben, wie diese Dinge aussehen. Das ganz große Problem ist, es gibt Software, mit der kann man aus Quelltext automatisch diese Diagramme erzeugen. Und dann kommt sowas daraus. Und aus irgendwelchen Gründen sind jetzt Menschen der Meinung, ich habe doch jetzt auf diesen Knopf gedrückt und dann kam das doch da raus, jetzt ist das doch irgendwie gut. Und packen das dann auf Folien und erklären dann daran irgendwas. Das klärt gar nichts so. Ja? Das erste Problem ist mal, dass irgendwie unser Generator der Meinung war, er hat auch nicht so genau verstanden jetzt, gibt es das jetzt hier einmal oder gibt es das mehrfach, weil das könnte ja null sein jetzt an der Stelle. Das heißt, es steht überall 0.1 dran. Ja, das bringt überhaupt nichts, führt aber dazu, dass man ja absolut nichts lesen kann. Das heißt also, egal aus was oder wo ihr euer Diagramm rausgeneriert habt, überlegt euch, was ist eigentlich die Botschaft, was will ich damit eigentlich zeigen? Dass jeder dieser Werte auch null sein könnte, ist echt nicht, was ich zeigen will. Mach das weg. So, was ich bei der Gelegenheit auch noch entfernt habe, ist, dass hier überall noch automatisch irgendwie toString dran stand. Ja, fast jedes Objekt in Java hat toString. Das ist nicht, was ich mitteilen will. Absolut nicht. Nächstes Problem ist, das hier ist ein Interface. Das heißt, es schreibt Methoden vor, die dann dieser Knoten an dieser Stelle implementiert. Ja, das ist im Prinzip auch eine wichtige Botschaft, deswegen ist da so ein bisschen Redundanz drin. Hier ist noch viel schlimmer. Diese abstrakte Klasse hat diese Methoden, die werden dann hier unten implementiert. Das ist okay, das ist wichtig, dass das so ist. Gleichzeitig ist aber die Frage, was wollt ihr sagen zu diesem Diagramm? Soll das auf eine Folie oder soll das irgendwo alleine sprechend sein? Wenn ich das auf einer Folie benutzen will, kann ich das ja auch vielleicht sagen, dann lasse ich das einfach mal weg. Und jetzt steht mit mal jede Methode nur noch einmal da, weil das ist das Interface und hier wird das ja implementiert. Die Information fehlt jetzt. Das heißt, die muss jetzt irgendwie anders transportiert werden. Aber so kann man dieses Bild erfassen mit mal. Was wir jetzt noch haben, ist, das Ganze ist jetzt noch generisch. Es gibt hier immer noch diese K und Vs, die dann da oben auch noch in der Ecke automatisch dran stehen, weil Generics in UML super gut unterstützt werden. Nicht. Lassen wir das einfach mal weg. Dann kommen wir zu diesem Diagramm. Ja, und an diesem Diagramm kann ich jetzt erklären, okay, ich habe einen binären Baum. Dieser Baum besteht aus einer Wurzel. Und diese Wurzel des Baumes ist ein Knoten. Jeder dieser Knoten hat jetzt kann entweder sein ein Datenknoten oder er kann leer sein. Wenn es ein Datenknoten ist, ist es entweder ein Blatt oder es ist ein innerer Knoten. Ein innerer Knoten hat einen rechten und einen linken Kindknoten. Spitze, ja. Dieses Diagramm kann man lesen, an diesem Diagramm kann ich was erklären. Auch wenn jetzt gar nicht so klar geworden ist, wo ich da eigentlich drüber geredet habe, was das mit diesem Baum da soll. Aber wir sehen, dieses Diagramm hat tatsächlich nur die Elemente, die ich für meine Erklärung auch brauche. Nicht den ganzen anderen Käse. Das sehe ich sehr oft, dass irgendwelche Leute mir irgendwie ein komplett abstraktes Bild zeigen, wo aber sehr viele Details drin sind, über die dann gar nicht geredet wird. Packt nicht Dinge in Grafiken, die irrelevant sind für das, was ihr sagen wollt. Räumt die Dinge auf. Gut, das zu solchen Graphen und solchen, ja, das ist ja im Prinzip auch ein Graph, irgendwie so. Der Informatiker an sich kann alles erklären, indem irgendwo Kästchen und Pfeile dazwischen sind. Ja.
Vielleicht eine Frage. Also das vorige Bild, das hatte ja extrem viel Whitespace, weil du die Sachen rausgeklopft hast. Jetzt genau. Hast du das wieder, sagen wir mal, auf die Inner Bounds zurückgesetzt oder so. Allerdings nicht überall. Also mein Wingspiegel hat auch immer noch sehr viel Whitespace auf der rechten Seite. Wie stehst du zu dem Thema? Oder auch Leaf da? Ne? Da könnte man auch noch ein bisschen zusammenschieben.
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, was man damit sagen will. Was ich hier an der Stelle im Wesentlichen sagen will, ist, ja, die sind halt jetzt hier irgendwie alle gleich. Deswegen sind das alles so Boxen und die sind auch alle gleich breit. Wenn man welche davon schmaler macht, wirken die sofort irgendwie weniger wichtig. Weil die sind ja dann schmaler. Das heißt, wenn sie alle unterschiedlich breit sind, hast du zwei Probleme. Das erste Problem ist, das Bild hat irgendwie Chaos. Und das zweite Problem ist, du interpretierst da sofort eine Gewichtung rein. Das heißt, entweder die schmaleren sind irgendwie wichtig oder die breiteren sind irgendwie wichtig. Was ich hier eigentlich sagen will, ist, ja, das ist jetzt erstmal, das sind halt alles Boxen und die sind eigentlich alle gleichwertig. Und die Unterscheidung mache ich jetzt eigentlich darüber, dass das hier ein Interface ist und das hier eine abstrakte Klasse und nicht darüber, dass sie unterschiedlich breit sind. Deswegen habe ich das an der Stelle so aufgeräumt. Kommen wir zu dem Thema Achsendiagramme. Das heißt also irgendwie, das Einfachste, was ich da haben kann, ist ein Funktionsplot. Ja, beziehungsweise, also das ist eigentlich erstmal nur ein Strich in der Landschaft. Das ist eigentlich kein Funktionsplot. Wenn ich da nochmal so irgendwie eine Achse dran male, ja, jetzt ist es auch ein Achsendiagramm, jetzt hat es Achsen, schon mal ganz gut. Aber irgendwie, eigentlich sagt das immer noch genau nichts. Weil es könnte irgendwie beliebig skaliert sein. Das heißt, ich kann fast jede Funktion irgendwie so hinskalieren, dass dieses Gebilde da rauskommt. Ist das hier eigentlich jetzt eine logarithmische Achse oder nicht? Also so sagt das irgendwie, gibt mir das nicht genug Informationen. Jetzt kann man sich natürlich wieder auf den Standpunkt von eben stellen und sagen, ja, das erkläre ich dann ja alles. Da ist aber so eine gute Idee, dass man so diese fundamentalen Informationen mit auf die Folie oder mit in das Diagramm reinbringt, damit man das einfach sofort erfasst, auch wenn man gerade mal irgendwie nicht so dabei ist. Das heißt, schreiben wir hier mal einfach dran, was das ist. Ja, das geht hier irgendwie von minus 1 bis 1 und hier gehen wir von minus 4 bis 3. Das ist ganz okay. So, was wir jetzt hier haben in diesem Diagramm, ist ein Riesenproblem, weil irgendwie ist die Achse und hier diese Beschriftung ist jetzt viel wichtiger als der eigentliche Plot, weil ich habe hier diese riesigen Strichlein und hier diese eigentliche Schlangenlinie, die geht völlig unter in der ganzen Sache. Das ist eigentlich nicht, wie ich das wollte. Versuchen wir das mal so ein bisschen dezenter zu machen. Ja, jetzt haben wir hier wieder dieses Ding und wir haben im Hintergrund so ein bisschen dezente Interpretationshilfe, was diese Schlangenlinie eigentlich sagen soll. Das ist ganz gescheit. So, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, was ist denn das eigentlich? Das hier ist irgendwie eine Sinuskurve und da ist dann noch x halbe drauf addiert. Das heißt, wir haben hier irgendwie so einen Plot von Sinus x plus x halbe. Ja, das heißt, das ist irgendwie eine Sinusschwingung. Das heißt, das ist irgendwie was, wo so die Kreiszahl Pi enorm wichtig ist. Die ist jetzt hier dummerweise gar nicht. Hier haben wir 3. 3,14 ist also irgendwo hier. Wenn wir uns das mal angucken, ja, wenn ich mir jetzt überlege, das ist irgendwie Sinus x plus x halbe, das heißt also, das x halbe läuft hier irgendwie so durch. Und dann ist irgendwie an diesem Punkt dann, ja, der ist irgendwie wichtig, der Punkt. Wird aber da gar nicht dargestellt. Ja, versuchen wir doch mal, dieses Gitter einfach vielleicht so anzupassen, dass wir hier auch tatsächlich bis Pi gehen. Wenn wir das jetzt machen, ja, jetzt haben wir das zwar repariert, aber was zur Hölle ist 1,57? Achso, ja, Pi halbe. Schreib das doch dann hin. Das ist erstens genauer und zweitens viel hilfreicher. Und jetzt sagt dieses Diagramm tatsächlich so richtig was aus. Was auch noch so ein richtig guter Trick ist, ist einfach an die Kurve mal reinzuschreiben, was sie ist. Schreib das tatsächlich an die Kurve. Mann, ich irgendwo hier eine Legende von wegen, es gibt die blaue und es gibt die schwarze Kurve und die blaue ist das eine und die schwarze ist das andere und dann hast du so einen scheiß Beamer wie diesen hier, wo eigentlich blau das gleiche ist wie schwarz. Schreiben Sie mal an die Kurve dran, was es sein soll. Das geht immer. Machen wir mal ein Beispiel. Das stammt aus einem Paper. Was wir da gemacht haben, ist, wir haben einen Algorithmus implementiert, der besonders gut ist für parallele Ausführungen. Das heißt, wir haben irgendwie eine Spezifikation und die kann dann ausgewertet werden. Und je mehr Knoten diese Spezifikation hat, desto besser funktioniert das, was wir da machen. Und das ist total cool, weil je größer die Spezifikation ist, desto besser sind wir da. Das heißt also, wenn wir irgendwie hier so 30 Knoten haben, na, dann brauchen wir 0,6 Sekunden. Und man jetzt normalerweise annimmt, ja, wir machen halt doppelt so viel da rein, dann wird's eigentlich, dann wird man ja denken, dann dauert's doppelt so lange. Nee, ist total geil. Ja, weil wenn wir hier doppelt so viel brauchen, dann braucht's einmal maximal, dann sind wir nur bei 0,8. Ist ja geil. Sieht man übrigens diesem Bild jetzt gar nicht an. Ne? Weil das ist irgendwie so, ja, bei 30 ist halt, bei 60 ist halt mehr. Ja, aber es ist ja nur ein ganz bisschen mehr. Wir sind da richtig gut. Ja, es geht eigentlich so gerade hoch. Das heißt, vielleicht haben wir da auch einfach völlig das falsche Bild gemalt. Vielleicht wollen wir auch gar nicht die Rechenzeit für die Anzahl Knoten malen. Vielleicht will ich die Rechenzeit durch die Anzahl Knoten darstellen, weil dann sieht man, je mehr Knoten wir haben, desto weniger Zeit brauche ich pro Knoten zum Ausrechnen. Das heißt, desto mehr Knoten, desto schneller wird. Das ist großartig. Jetzt wird mir mal die Botschaft richtig deutlich hier in diesem Ding. Das heißt also, wenn ich irgendwo was plotte, überlegt euch, was will ich damit eigentlich sagen? Was ist eigentlich die Botschaft, die ich transportieren will? Und dann baut den Plot dazu, der auch genau das transportiert. Zweites Beispiel. Ja. Was haben wir hier? Wir haben einen Algorithmus neu implementiert. Das blaue ist unsere Lösung. Das rote sind die Messwerte von dem bisherigen. Jetzt müssen wir zwei Dinge transportieren. Zum einen müssen wir transportieren, ja, das blaue, das sind ja jetzt wir sind ja viel schneller. Das heißt, das liegt unter dem roten. Cool, wir sind richtig gut. Was wir irgendwie auch noch transportieren müssen, ist ja so, insgesamt sieht die Kurve ungefähr so aus. Dass wir da so richtig gut sind, dass das blaue unter dem roten liegt, kann eigentlich auch diesem Bild überhaupt nicht entnehmen. Was man jetzt natürlich machen könnte, ist immer die Differenz darstellen, dann hat man aber die generelle Form dieser Kurve verloren. Man kann natürlich auch einfach mal so ein bisschen tricksen. Schieben wir doch einfach mal die Achse so ein bisschen nach unten. Aber mit mal kann man deutlich sehen, das geht hier auseinander. Wir haben eigentlich immer noch diese gleiche grundlegende Form, aber wir sehen jetzt sehr deutlich, die gehen hier auseinander und das Blaue ist deutlich besser. Ja, das heißt, manchmal hilft das auch einfach mal so ein bisschen, da so mit solchen unkonventionellen Dingen zu spielen, damit man in so einem Bild auch grundlegend das sieht, was das Bild tatsächlich sagen soll. Man muss natürlich an der Stelle aufpassen, dass man den Leser dann nicht zu sehr verwirrt damit, dass jetzt hier irgendwie mit mal das Gitter an der Stelle schief ist. Je nachdem ist das vielleicht dann auch schon fast ein bisschen viel. Aber hier transportiert es einfach die Aussage deutlich besser. Gucken wir uns mal ein Diagramm an, das so in dieser Art und Weise in diversen Nachrichtensendungen gezeigt wird. Aha, so irgendwie, wenn im Fernsehen irgendwo so ein Balkendiagramm kommt, dann sehen die Dinger so aus. Wenn man in Excel zu lange rumgeklickt hat, entstehen auch solche Bildchen. Gucken wir dieses Bild mal an. Ich habe das übrigens geklaut aus der Anleitung von dem LaTeX-Paket TIX von Till Tantau. Versuchen wir das mal zu deuten. Was haben wir hier eigentlich? Ja, wir haben eine grafische Repräsentation einer Umfrage, wie gut fanden Menschen die Vorlesung, so eine Evaluation. Ja, manche Menschen fanden sie sehr gut, manche fanden sie naja, so okay, und dann haben wir hier schlecht und dann haben wir hier sehr schlecht. Wie viele Leute fanden sie jetzt sehr schlecht? Ja, irgendwie, da ist ja noch sowas, da ist ja nicht nix, aber, das ist wegen dem 3D-Effekt. Ah, okay, niemand fand sie sehr schlecht, gut. Einverstanden. Fanden sie jetzt mehr Leute gut oder mehr Leute schlecht? Aber wenn man da ganz genau hinguckt, kann man sehen, das Schlechte ist auch eigentlich so ein bisschen kleiner als das Gut an der Stelle. Was aber die eigentliche Botschaft dieses Diagramms sein soll, ist, dass insgesamt das fanden es mehr Leute gut, als es Leute schlecht fanden. Das transportiert dieses Diagramm überhaupt nicht. Versuchen wir also auch da mal wieder so ein bisschen aufzuräumen. Schritt 1 ist, wir machen den 3D-Effekt weg. Alles wird sofort klarer. Es sieht vielleicht weniger cool aus, aber es hat mit meiner Aussage viel besser. Schritt 2. Jetzt haben wir auch Platz. Das heißt, wir können die Zahlen einfach mal dran schreiben, die das sind. Weil, warum auch nicht? Und jetzt stellt sich noch so ein bisschen die Frage, was ist denn eigentlich hier mit diesem ganzen Platz da oben? Den verschenken wir ja total. Wofür ist denn das eigentlich wichtig? Also warum müssen wir bei 100% aufhören? Ja, müssen wir vielleicht auch überhaupt nicht. Weil, also geht ja nur bis 30%. So, jetzt sieht man auch mal den Unterschied zwischen 27 und 30. Jetzt ist die Frage, ich habe das ja jetzt in Prozent umgerechnet, damit man das richtig gut vergleichen kann. Ach nee, deswegen hatte ich ja auch ein Balkendiagramm eigentlich gemacht. Dann kann ich einfach die absoluten Zahlen reinschreiben. Also 9 Leute fanden das gut, 8 fanden das schlecht. Und jetzt sehen wir auch, das sind weniger als die 9. Dafür brauche ich eigentlich die Prozentzahlen nicht. Die sind total verwirrend an der Stelle. Das heißt, so kann ich dieses Balkendiagramm so ein bisschen aussagekräftiger machen und so ein bisschen prägnanter auch machen an der Stelle. Vielleicht muss das aber auch gar kein Balkendiagramm sein. Vielleicht ist ein Kreisdiagramm an der Stelle viel sinniger. Denn die eigentliche Botschaft ist, ja, hier sind die, die so sagten, ja, pff, das weiß ich jetzt auch nicht so. Hier ist so die magische Grenze. Ja, das sind die, die es gut fanden, das sind die, die schlecht fanden. Wenn wir dieses Bild angucken, sehen wir sofort alle Informationen, die wir haben wollen. Es fanden mehr Leute gut als Leute schlecht. Das ist die zentrale Botschaft dieses Diagramms. Wir sehen hier die absoluten Zahlen, die sind jetzt sogar repräsentiert, dadurch, dass wir hier diese einzelnen Abschnitte haben. Okay. Und jetzt kann ich in die Mitte auch noch reinschreiben, ja, das waren so 30 Teilnehmer. Das heißt, das ist eigentlich, was mir an der Stelle meine Informationen transportiert. Das heißt, ein Kreisdiagramm ist eigentlich immer die Lösung. Wieder geklaut von Till Tantau, der das Ganze wiederum aus der Süddeutschen Zeitung von 2004 oder so geklaut hat. Das heißt, dieses Bild gab es genauso in der Zeitung. Was will uns das sagen? Gucken wir mal auf die Überschrift. Kohle ist am wichtigsten. Wo ist jetzt eigentlich Kohle hier? Braunkohle. Steinkohle. Also das ist das Wichtigste. Ist das jetzt eigentlich mehr als die Hälfte oder nicht? Keine Ahnung. Dann haben wir Kernenergie, dargestellt in einem freundlichen Grün. Dann haben wir hier die regenerative Energie. Und Windenergie ist dann nochmal davon ausgenommen. Jetzt, das heißt, wir haben 4,4% Windenergie. Ah, das heißt, wir haben insgesamt 4,4% Windenergie. Ach nein, das sind ja 4,4% von den 9,4% hier. Was? Warum eigentlich das jetzt? Also das heißt, die Hauptkritik an diesem Bild ist erstmal, warum zur Hölle hat das schon wieder einen 3D-Effekt? Das trägt überhaupt nichts bei, außer dass das ist nicht mehr flächenproportional. Es ist total verwirrend. Man kann nichts irgendwie ablesen aus diesem Diagramm, außer dass es irgendwie bunt ist. Dann ist diese Subunterteilung hier, warum? Und dann ist noch wieder die Frage, ja, wenn die eigentliche Botschaft ist, Kohle ist wichtig, dann stell doch einfach gegenüber, wie viel Kohle und wie viel Nicht-Kohle. Und dann haben wir auch eine Aussage in diesem Diagramm. Gut, also das Diagramm zu retten, das überlasse ich dann an der Stelle mal euch. Damit könnte ich jetzt im Prinzip zur klassischen Abschlussfolie eines solchen Vortrags kommen. Die schließt so ein bisschen. Ah, die hat die gleiche Idee wie die Eröffnungsfolie meines Vortrags. Das transportiert Emotionen. Das regt jetzt auch so ein bisschen an. Das heißt, wenn ich jetzt in die Runde frage, hat noch jemand eine Frage, dann ist das offen und emotional. Ich habe es komplett inhaltsleer und nutzlos. Mach das nicht. Was soll diese Folie? Die gibt's in jedem Design, wenn irgendwo Leute beauftragt werden in einem Unternehmen, baut mir mal einen Corporate Design, dann hat man immer am Anfang die Begrüßungsfolie, wo irgendwie Menschen im Grünen liegen und am Ende hat man so eine Fragefolie, wo irgendwie Menschen diskutieren. Das bringt überhaupt nichts. Kommt stattdessen mit einer Zusammenfassung zum Ende. Ja? Hier ist jetzt nochmal so die zentralen Dinge aufgemalt, die ich erzählt habe. Dieses Ding ist eine Katastrophe, weil das viel zu viele Elemente kombiniert, die im Einzelnen alle gut sind, aber hier sind zu viele. Hier haben wir gesehen, sind die Achsen irgendwie zu dominant. Hier haben wir gesehen, man kann einfach nichts erkennen. Ja, das heißt, die zentrale Botschaft, die ich mitgeben will, ist, überlegt euch, was ihr sagen wollt, räumt eure Folien auf und habt eine klare, einfache Darstellung, die nur das enthält, was auch tatsächlich wichtig ist. Und jetzt haben wir eine Folie, die vielleicht auch eine Chance hat, zu Fragen oder Diskussionen anzuregen. Weil jetzt kann sich jeder nochmal überlegen, was hat er jetzt eigentlich erzählt? Ach so, ja, das und dann hat er da noch und dann hat er da noch. Ja, stimmt, da wollte ich sowieso nochmal sagen, Balkendiagramme sind doch eh eigentlich dumm. Wenn wir da nochmal zurückkommen, hier, wäre der Gedanke niemandem gekommen. Also zeigt zum Abschluss eine Zusammenfassung mit Bildern, die bebildern, was ihr eigentlich sagen wolltet. Vielen Dank. Gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen, Kommentare? Regt das irgendwen an?
Warum hast du von den Balken, die erkannt, das tatsächlich zu bringen, nicht einfach mal sehr gut und schlecht und sehr schlecht geklustert? Das hätte ja auch dazu beigetragen, dass man dann die positiven und negativen Kommentare gegenübergestellt hat.
Dann hätte ich das Objekt. Ja, das wäre auch eine valide Lösung gewesen. Also ich fand einfach an der Stelle, oder was heißt ich, Till fand an der Stelle, dass das in diesem Kreis noch so ein Stück deutlicher wird, einfach wo jetzt da der Überhang ist und dass man sehr schön die einzelnen absoluten Zahlen da dann so reinstricheln kann. Hätte aber auch mit einem anständig geclusterten Diagramm super funktioniert. Ja, also ich wollte im Wesentlichen zwei Dinge aufzeigen. Zum einen mal, wenn ich ein Balkendiagramm haben will, dann räume ich das auf und sorge dafür, dass das tatsächlich auch erkennbar was zeigt. Und dann ist so der zweite Schritt, dass man sich nochmal überlegt, will ich eigentlich tatsächlich ein Balkendiagramm haben, ja.
Das ist deine Idee zu Animationen-Diagramm.
Kann man sehr gut und sinnvoll einsetzen. Im Wesentlichen gilt genau das, was hier die ganze Zeit gilt. Die müssen irgendeine Aussage haben. Und die müssen die transportieren. Und Animationen, nicht das gleiche wie 3D-Effekte. Wenn irgendwas dreidimensional irgendwo reingeschwurft kommt und dann tanzt die Wetterfee drumrum und nichts mehr damit anfangen, dann kann ich auch schwarzen Bildschirm, hat ungefähr die gleiche Aussage. Wenn ich aber jetzt irgendwie eine Animation habe, wo man sieht, wie sich Dinge ineinander überführen lassen oder irgendwie sowas, oder dass man sieht, dass sich Dinge bewegen in irgendwie von einem an das andere, dann kann man an der Stelle sehr gut nutzen. Menschen sind in der Lage, Veränderungen wahrzunehmen. Und du bist sehr gut in der Lage, irgendwelchen sich bewegenden Objekten zu folgen. Das heißt, wenn du irgendwie sagen willst, dies ist die eine Situation und jetzt bewegen sich die darüber und dann ist das die andere Situation, das ist ein super Übergang oder eine super Animation, um genau das mitzuteilen. Aber es muss halt trotz der Animation irgendwie schlicht und prägnant sein. Dann kann man echt viel mit Animationen machen. Ich meine, ich habe ja hier auch die ganze Zeit im Wesentlichen damit gearbeitet, dass sich das gleiche Bild in ein anderes Bild verändert hat. Immer dadurch, dass dann sich subtil was geändert hat und dadurch habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass das ist, was jetzt anders ist. Das ist ja im Prinzip auch genau das.
Also ich finde diese Gestalttheorie total faszinierend. Ne? Also habe ich vor längerer Zeit mich beschäftigt. Was mir komisch vorkommt, ist, dass es immer noch, sagen wir mal, nicht wirklich klar ist. Ne? Also du interpretierst ja auch und sagst ja auch, okay, der Kollege interpretiert das anders und hat andere Ideen damit und setzt das anders um. Also diese Gesetze gelten schon, da bin ich schon fest von überzeugt, aber sie sind immer noch so schwammig, so interpretationsbedürftig. Kannst du da was zu sagen?
Ja, du musst da natürlich auch so ein bisschen unterscheiden, was die eigentlich aussagen. Die Originalidee dieser Gestaltgesetze ist nicht, dass die dir irgendwie vorgeben, wie irgendwas gut wird, sondern dass die einfach nur mal beschreiben, wann werden Dinge als zusammenhängende Struktur wahrgenommen. Und da sind die nun in Bezug auf die originale Arbeit relativ klar. Die Frage ist, was machst du da draus jetzt? Ja, wann willst du eigentlich, dass Dinge als zusammenhängend wahrgenommen werden und wann nicht? Und das ist, glaube ich, einfach offensichtlich so ein bisschen schwammig, weil wenn du das runterbrichst auf so irgendwie eine klare Anleitung, mach das und dann ist dein Bild gut, das hängt natürlich davon ab, was du eigentlich transportieren willst. Vielleicht willst du ja auch transportieren, die Welt ist chaotisch, dann brauchst du ein chaotisches Bild. Dann ist meine Grundregel von räum die Dinge auf genau nicht, was du willst. Deswegen sind so diese 7 Punkte und dann hast du ein schönes Bild eigentlich immer falsch, weil die verkennen völlig, dass du erstmal dir überlegen musst, was will ich jetzt eigentlich sagen.
Nee, genau, also das ist vielleicht, die beschreiben genau das Gegenteil, also die beschreiben, wie wir Menschen Dinge wahrnehmen.
Genau.
Und du sagst ja, wie wir sie gestalten, damit die Leute die wahrnehmen. Ne? Ja, das ist faszinierend.
Ich stelle auch den Herrn Sammer zu Kollege Bauer, der sagt, kaum Text steht. Das bin ich auf den Gedanken, du hast eben gar nicht zu den Unterschriften gesagt. Das fällt das in dem Bereich, was du sagst, wenn man es erklären muss, dann ist es schlecht, oder?
Das kommt jetzt, da muss man so ein bisschen unterscheiden, in welchem Bereich wir uns bewegen. Auf einer Folie finde ich Bildunterschriften in Form von ganzen Sätzen eigentlich nicht sinnvoll, weil du sagst ja was dazu. Das heißt, wenn du irgendwie in einem Vortrag eine Folie hast, dann ist immer die Frage, für wen gestaltest du jetzt eigentlich diese Folie? Für dich, damit du weißt, was du sagst, oder für dein Publikum, damit das irgendwie was hat? Und wenn das für das Publikum ist, dann ist so die Grundidee, dass du so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen auch Informationen vermittelst. Das heißt, du sagst was und auf der Folie ist irgendwie auch was zu sehen. Wenn auf der Folie exakt das steht, was du auch sagst, dann sind die Leute dabei zu lesen, was auf der Folie steht, und gleichzeitig hören sie, was du sagst, und dann kommt beides nicht an. Das heißt, das bringt's nicht. Das heißt, da ganze Sätze hinschreiben auf eine Folie bringt's gar nicht. Hingegen in einem längeren Dokument ist eine Bildunterschrift eine super Sache, weil was wir naturgemäß machen, wenn wir irgendwie eine größere Arbeit oder auch nur einen Zeitungsartikel durchblättern, wir gucken erstmal die Bilder an. Dann stellen wir fest, verdammtes Bild verstehe ich nicht, und dann lesen wir die Bildunterschrift. Das heißt, eine Bildunterschrift muss relativ lang sein in meinen Augen in so einem Dokument und muss auch relativ selbsterklärend sein, damit ich irgendwie dann, ich gucke das Bild an und dann gucke ich die Bildunterschrift an und dann denke ich mir, ach so, das ist ja spannend, dann lese ich doch vielleicht mal den ganzen Text. Gleichzeitig muss auf einer Folie, also das hatte ich hier eigentlich auch, auf einer Folie müssen genug Hinweise sein, dass wenn man nur mal so auf die Folie guckt, wir haben ja so gerade in Präsentationen eigentlich das typische Problem, dass nicht alle ständig aufmerksam sind. Das heißt, wenn ich gesagt habe, ja, dass dieses Ding geht von, was ist denn da passiert? Hier hat ja irgendwie auch schon ein bisschen den Mathesatz komplett zerpflückt. Also wenn ich gesagt habe, dieses Ding geht von minus Pi bis Pi, dann muss ich es ja nicht mehr dran schreiben. Doch, an der Stelle musst du die Redundanz haben, weil nicht alle Leute haben genau das an der Stelle mitgekriegt und auch verarbeitet. Das heißt, dadurch, dass hier so ein paar subtile Hinweise sind, was denn jetzt die Dinge eigentlich bedeuten sollen, das ist schon wichtig, dass man die Achsen anständig beschriftet, grundsätzlich immer, und dass man da auch tatsächlich alle Informationen, die man braucht, um mit dem Diagramm was anzufangen, da schon dran hat. Das finde ich sehr wichtig. Aber ganze Sätze würde ich eigentlich immer vermeiden an der Stelle. Und Bildunterschriften sind eigentlich immer so ein ganzer Satz.
Bei dem Balkendiagramm, da wäre ja eigentlich die Skalierung gar nicht notwendig. Man könnte auch diese Skalierungslinie weglassen. Wie sehen Sie das?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Das ist genau der Punkt. Ja, dass hier die 8 niedriger ist als die 9, das sehe ich besonders gut dadurch, dass dieser Strich hier durchgeht und ich sehe, das ist da drunter. Wenn Sie mal vorstellen, der Strich wäre da nicht, müsste ich da doch erst nochmal scharf hingucken, um zu sehen, dass das weniger ist. Gleichzeitig stören diese Striche aber auch enorm. Insbesondere an der Stelle, wo der Strich durch die 10 durchgeht, sodass ich hier eigentlich irgendwie nicht mehr diesen prägnanten Charakter der Ziffern habe und erstmal dreimal hingucken muss, bis ich da eigentlich sehen kann, was da ist. Das heißt also irgendwie so Raster im Hintergrund, hier ist ja auch im Prinzip so eine Rasterung im Hintergrund, ist sehr gut, wenn man sie sehr dezent dahinter setzt, damit sie uns so ein bisschen nochmal diese Struktur transportiert. Je aufdringlicher die wird, desto schlechter ist das. Das heißt tatsächlich, hier würde ich eigentlich idealerweise sogar diese Linien noch ein bisschen grauer und ein bisschen dezenter machen, damit sich die 10 hier auch mehr davon abhebt und das nur so ganz leicht im Hintergrund, damit man dann aber wiederum die Orientierung an der Stelle hat.
Ich habe noch einen Kommentar zu. Ja. Die Skala ist auf der linken Seite. Ich würde sie wahrscheinlich lieber auf die rechte setzen, weil man folgt jetzt von links nach rechts. Das heißt, wenn die links steht, hat sie eine ganz besondere Bedeutung. Wenn du die rechts stellst, dann kann man dem folgen und dekoren, aber sie hat nicht die Bedeutung.
Das ist ein sehr guter Gedanke, ja. Ich habe sie hier nach links gesetzt, weil hier natürlich die Achse ist und ich natürlich die Achse beschriftet habe. Das heißt, ich habe hier das Achsendiagramm, hier ist die Y-Achse, hier ist die X-Achse und dann habe ich halt an die Achse jeweils dran geschrieben, was der Wert ist. Aber dadurch, dass ich ja hier diese Linien habe, kann ich die Beschriftung auch auf die rechte Seite setzen, ja. Gute Idee.
Man würde das zum Beispiel eher verwirren, weil man ist gewöhnt, dass die Eingaben immer hinstehen, gerade bei dem Diagramm.
Das ist die Frage, wie man es dann geschickt macht. Hier haben wir ja so eine gewisse Redundanz drin, dadurch, dass ich hier an die Balken dran geschrieben habe, was der Wert ist an der Stelle, sodass es durchaus sein kann, dass du dann erstmal das Diagramm interpretierst, ohne dass du die Skala überhaupt liest und eigentlich auch schon ganz gut klarkommst. Und nur wenn du ganz genau hinguckst und ganz genau dir überlegst, okay, was ist denn das jetzt eigentlich, dann willst du doch mal diese 9 auch noch haben. Das heißt, wenn man das nach rechts verschiebt, muss man es auf jeden Fall irgendwie dezent machen, weil wenn du den Effekt hast, dass man auf das Diagramm guckt und feststellt, huch, da rechts sind Zahlen, aber die gehören da nicht hin, dann hast du den gegenteiligen Effekt. Dann ist der Leser als erstes mal verwirrt, ja.
Ich glaube auch, wenn man öfter Diagramme oder sonstiges sieht, guckst du der links, ich habe eine Achse, du mit zweiter dran steht, okay, wenn ich weiß, ich habe eine. Wenn ich jetzt rechts eine hätte, würde ich sie gar nicht warten, bis sie da ist wahrscheinlich später. Würde ich sogar das Diagramm, besser hätte ich verstehen über die Achse. Deswegen würde ich sie dann klar im Kontext haben, aber würde ich sie jetzt eigentlich mit dem.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Ein Diagramm muss auf die Zielgruppe hin optimiert sein. Wenn deine Leser erwarten, dass da links eine Beschriftung ist, dann muss da links eine Beschriftung hin sein. Insbesondere, wir sind darauf trainiert, gewisse Dinge zu ignorieren. Das heißt, wenn wir bei Google uns die Suchergebnisse angucken, niemand, wirklich niemand, kann danach sagen, was eigentlich in diesem Werbebanner drin stand. Weil wir haben dieses Muster abgespeichert, das ist die Werbung, das lese ich nicht, das kann weg. Ja, das heißt, hier haben wir einen ganz ähnlichen Effekt. Wenn ich das so erkenne, dann sehe ich, okay, hier ist die Achse und links an der Achse ist die Beschriftung an der Achse dran. Die kann ich erstmal ignorieren, weil die ist da so, wie die immer ist. Das ist eventuell auch was, was man da berücksichtigen muss. Ja. Das kommt sehr darauf an, für wen man das macht. Man kann natürlich auch seine Leute so ein bisschen umtrainieren, wenn man irgendwie in dem Bereich ist, dass ich irgendwie eine UI designe, die wiederverwendet wird. Da habe ich wieder ganz andere Effekte. Weil da kann ich den Leuten einmal irgendwie im Prinzip erklären mit dem ersten Bild, wie ist das denn aufgebaut? Und dann ist fundamental wichtig, dass meine Bilder alle gleich sind. Und dann ist eigentlich auch egal, wie ich es mache, weil dann trainiere ich die Leute darauf, das ist jetzt so. Das heißt, dann wäre es einfach nur tödlich, wenn es immer rechts oder immer abwechselnd rechts und links ist. Ja. Gut, Dankeschön.